Herzlich willkommen zu Alman Arabica und ich begrüße euch mit einem Schmatzen, denn es war ein Fehler, direkt vor dem Intro Cashewkerne in den Mund zu nehmen.
Ja, ja,
jetzt kriege ich die da nicht mehr raus. Wunderschönen guten Tag. Ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir direkt zugeschaltet aus seinem linksextremen Operationslager ist natürlich Karl. Hallo Karl.
Hallo, herzlich willkommen, Herr Genosse. Ja. Alles in Ordnung soweit?
Ja, natürlich. Prima. Alles in Ordnung. Wir als Partei in Parteivertretung in der Schweiz, wir lassen, es läuft alles nach Plan. So, nur nicht unnötige Informationen
weiter zu geben. Du darfst das nicht so laut sagen, weil die suchen derzeit noch nach einem Schlag gegen links. Ne?
Naja. Also, es läuft alles nach Plan, Genosse.
Die Leute, die Rechten in Deutschland sagen, na, es wird nur gegen rechts vorgegangen, warum macht man endlich mal, machen wir was, machen wir bei links? Und wenn du dann sowas sagst, dann treten sie dir in der Schweiz und mir in Irland noch die Tür ein. Und
du sagst, die Reichsbürger sind schlimm, aber was ist denn mit G20?
Was ist denn mit G20? Das war in Hamburg.
Da sind Steine auf Polizisten geflogen und viel schlimmer. Auf SUVs.
Ja, und dann heißt es wieder, ja, linksextreme Terrorzelle in der Schweiz hops genommen. Es wurden Cashewkerne gefunden. Cashewkerne und Twitch Prime. Oh Gott. Ja.
Oh mein Gott.
Heute ist Montag. Heute ist Montag. Wir gehen in die letzte Arbeitswoche. Montag bis Freitag. Freitag ist Heiligabend. Gestern war der vierte. Für uns ist heute der vierte, deswegen einen frohen vierten wünsche ich dir. Aber für euch war gestern schon der vierte, also einen frohen vierten nachträglich. Das haben wir gestern ja gar nicht erwähnt.
Stimmt, wir haben es überhaupt nicht. Wir sind so in der Zeitschleife drin. Wir haben einfach, das ist also wirklich crazy.
Einen fucking frohen vierten wünsche ich euch. Und dann lass uns mal überlegen, lass heute mal anfangen. Hast du irgendwas Brisantes, Aktuelles?
Nee, ich wollte dir mal eine Frage stellen, bevor es richtig losgeht. Ich schick dir dazu ein Bild. Warum waren die Nazis damals eigentlich so stylisch?
Weil die von Hugo Boss ausgestattet worden sind.
Hugo Boss. Ich bin nämlich durch YouTube durchgelatscht, also förmlich, ne? Einfach so durchlatschen wie in einem Einkaufszentrum. Und guckst so auf ein Video, warum waren Nazis so stylisch? Und die so, what the fuck?
Von Olag Entertainment wahrscheinlich.
Nee, ich habe den Namen dazu mitgebracht. Real Man.
Hallo,
Real
ich bin Style. Der Willi und ich sag mal so, ich würde ganz gern bei Seven vs. Wild mitmachen.
Was macht der Willi eigentlich gerade? Gute Frage.
Abhitlern wahrscheinlich.
Nach.
Huh? Der hat wahrscheinlich gesagt, naja, wenn die sowieso alle denken, dass ich ein Nazi bin, dann kann ich jetzt auch wirklich mit meinen Kameraden chillen.
Warte mal kurz. Na, guck mal, was Olag macht.
Olag Entertainment. Der wollte das Letzte, was ich von ihm mitbekommen habe, dass er sein eigenes Seven vs. Wild machen wollte.
Stimmt, der hat ein 5 gegen Willi gemacht.
Hat der wirklich gemacht?
Trailer, 5 gegen Willi.
Was? Er macht da mit Martin Sellner, Nikolai Nerling, Olag Entertainment.
Was ist das denn für ein weirder Trailer?
So, mein Name ist Willi von Olag Entertainment und herzlich willkommen bei 5 gegen Willi.
Ja gut, der macht da nicht wirklich was. Aber das ist ja wirklich weird.
Wir haben jetzt alle hier 50 Tage Zeit, das vierte Reich aufzubauen.
Die nächste Reichsgrundlage.
Wahrscheinlich war der Schlag gegen die Reichsbürger einfach nur die Vorbereitung für 5 gegen Willi.
5 gegen Willi ist abgedreht. Also das ist natürlich nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist so ein Meme-Ding. So,
nee, ich glaube, der wollte das wirklich machen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Klickzahlen sind nicht nach oben gegangen.
Da hätte keiner mit rechnen können.
Nee, normalerweise hätte man doch sagen können, dass durch die Richtung, in der sich das da entwickelt, dass der ein oder andere da hängen bleibt. Aber Gott sei Dank nicht, ne? Ist nicht passiert.
Na, viele fanden den ja super sympathisch und dann muss man auch wirklich sagen, warum ist der jetzt nicht bei Seven vs. Wild mit dabei gewesen? Hatte das irgendwas mit den
mit den Nazi-Koffern zu tun?
Was hatte damit tatsächlich zu tun, oder wie?
Ja.
Hat das Fritz Meinecke auch so gesagt oder wurde das oder hat er sich da überhaupt gar nicht so gemeldet? Ich frage jetzt nur aus Interesse, nicht weil ich canceln möchte. Keine Sorge, ich kann das erfolgreichste Format in YouTube sowieso nicht canceln. Da fehlt mir die Power für. Da müsste ich schon auf Palpatine-Level sein. Da müsste ich der linksradikale Palpatine sein, Senator Palpatine, um da irgendwas machen zu können.
Ja. Nee, ich weiß nicht wieso, aber die Leute haben einfach nicht abgestimmt. Die Machtergreifung ist fehlgeschlagen. Bei der Wahl, als es darum ging, wer die Macht ergreifen soll, da hat Olak nicht gewonnen.
Da können wir ja froh sein, dass er danach hier nach München marschiert, von München nach Berlin marschiert ist.
Genau, dass es irgendwelche Nächte wieder gab.
Ja. Ist übrigens ziemlich geläufig, ne? In dieser Recreation-Scene. In dieser Recreation-Scene ist er wirklich nur einer der Harmlosen. Wenn man sich damit mal beschäftigt, was da so für Leute rumlaufen, die dann auch offiziell einfach in Wehrmachtsuniformen und SS-Uniformen da rumrennen.
Aber es ist so stylisch.
Das ist schon sehr stylisch, ja. Ist schon sehr stylisch, muss man sagen, ne? Die Nazis, die wussten schon, wie man sich positioniert. Ich fand die Schlaghosen von Hitler fand ich ein bisschen zu weit, aber mein Gott, das war halt in damals, ne? So haben die Kids das getragen. Ja. Die Kids und Führer.
Ja. Natürlich.
Ich würde sagen, wir gehen da heute die letzte Woche ist, die letzte Arbeitswoche. Fangen wir so langsam aber allmählich an mit dem großen Alman Arabica Jahresrückblick.
Der Alman Arabica Jahresrückblick.
Genau, und zwar null koordiniert, null vorbereitet.
Tatsächlich, ich habe keine Ahnung, worum es jetzt gehen soll.
Naja, um dieses Jahr. Es geht um 2022.
Das ist halt, also, oh Gott, ich kann mich kaum an letzte Woche erinnern.
Ja, mir fällt es auch schwer, mich an letzte Woche zu erinnern. Aber es geht tatsächlich um die Dinge, die dieses Jahr alle passiert sind und die noch die unabgeschlossen und oder abgeschlossen sind. Und man kann das jetzt natürlich in großartige Kategorien einordnen, die dann hätten vorbereitet werden müssen, oder man redet einfach drauf los. Und ich halte es für eine sehr gute Idee, dass wir dem Podcast-Motto treu bleiben und sagen, was ist eigentlich dieses Jahr passiert und warum? Say, was war dein Highlight 2022 in der großen Welt? Und jetzt nicht Krieg sagen. Das wäre... Dann
also ich muss sagen, ganz ehrlich, der beste Teil des Jahres war alles vor dem 24. Februar.
Ja, 24. Februar. The day that changed Europe. Ne?
Ja. The day. Also alles davor hat uns so ein bisschen, ja gut, da stehen vielleicht 250 Soldaten an der Grenze, aber was soll schon passieren? Ich meine, Sarah Wagenknecht hat uns überzeugend klar machen können, dass der Russe niemals Interesse daran hat, in die Ukraine reinzufallen. Und ich meine, auch die linken Politikerinnen, oh, das war doch auch noch jemand, der sich am 17. noch auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, da, die Genossen und Genossinnen, da seht ihr mal wieder die Instrumentalisierung des Westens. Und weil die CIA ja besagt hat, ja gut, am 17. könnte es sein, dass die da einfallen. Ja. War aber nicht am 17., war erst am 24.
Ja.
Deswegen so, das sind so, also alles davor war noch relativ unschuldig. Man hatte noch, davor hatte man noch mit Schwurblerinnen und Schwurblern zu tun, thematischen Ursprungs.
Die Corona-Pandemie, seht ihr, das ist alles gar nicht so schlimm gewesen. Entschuldige dich für deinen Impfzwang-Augenausschlag.
Oh Gott, Alter, weißt du, so solche Trottel hast du da durch die Gegend zwirbeln, ne? Das war noch einigermaßen harmlos, damit wusstest du noch umzugehen. Ja. Was dann eine völlig neue Kultur angenommen hat, mit wirklich,
ja, und der Putin, der ist ja im Recht, denn die NATO hat sich ja wirklich ganz schön oft...
Die NATO ist auch wirklich, also man redet, die Leute reden von der NATO, als wäre das so ein Schwarm, der irgendwas infiziert. Ey, Bruder, du musst eine Mitgliedsanfrage stellen. So, du kannst nicht einfach rein. Das Land muss einen demokratischen Prozess durchlaufen, im besten Fall, um Mitglied zu werden. Grüße gehen raus an der Orban, aber in dem Moment ist es einfach, die erweitern sich nicht nach Ost. Das Land will da rein, weil sie Angst vor dem verfickten Motherfucker im Osten haben. Ja. So.
Und also, das auch zu Recht.
Das zu Recht anscheinend.
Also das ist ja auch zu Recht so. Der einzige Sowjetstaat, oder ehemalige Sowjetstaat, der jetzt nicht Putin und Russland treu sowieso ist, grüße gehen raus an Belarus. Wurde angegriffen. Also scheint ja was dran gewesen zu sein. Ja, ich finde NATO-Kritik, weißt du was ich ein bisschen erstaunlich finde? Ich finde erstaunlich, dass NATO etwas ist, also NATO, das Verteidigungsbündnis NATO, ist etwas, das man kritisieren sollte und das man kritisieren muss. Wir bombardieren derzeit Kurdistan, wir bombardieren Rojava und mit wir meine ich mindestens Raketen von uns. Also mindestens deutsche Raketen oder anderweitige.
Gibt es nicht noch diesen Friedenseinsatz in Mali? War da nicht auch noch was?
Ja, Mali ist ein Bundeswehr-Außeneinsatz, ne? Aber ich glaube, der wird nicht...
Aber ist das von der UN?
Das kann ich dir gar nicht sagen, wer das Mandat... Also das ist auf jeden Fall ein Friedenseinsatz mit Mandat in Afrika, ne?
Ja, ja, ja.
Und
ja, ja.
Da können wir auch mal drüber sprechen, weil da ist ja die eigentliche Motivation, in Mali für Frieden zu sorgen, ist ja, dass da nicht so viele Afrikaner flüchten müssen. Das ist das ist kein Scheiß.
Warum ist der Einsatz Ziel der Mission, das Land stabilisieren, die Bevölkerung vor allem vor islamistischen Milizen schützen? Mali gilt derzeit der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr tatsächlich, du hast recht, ja.
Aber das hat, glaube ich, nicht so viel mit NATO zu tun.
Irgendwas war doch da dieser, beschlossen, den Einsatz zu beenden, aber ich, auf welchem Mandat denn? Auf welchem Mandat sind wir denn, sind die Deutschen denn in Mali?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert, ne?
Hier, internationaler Militäreinsatz seit 2013, ist ein UN, ja, ja.
UN-Mandat.
Ist ein UN-Mandat.
Ja gut, dann sind wir ja fein raus aus der Nummer, ne? Dann sind wir ja, also dann haben wir ja alles richtig gemacht. Aber NATO ist definitiv etwas, das man kritisieren muss, ne? Also man muss da kritisieren, dass oftmals Amerika das Ganze ein wenig hart missbraucht hat aufgrund der überwältigenden militärischen Überlegenheit.
Ja, die Afghanistan-Situation ist natürlich ein eklatantes Beispiel.
Also. Ja, oder was da nur nicht der Einsatz als solches. Ist schon so widerlich, wie er nur hätte sein können. Der Abzug der Truppen war dann wirklich das, die Kirsche auf der Torte drauf, dass man über 20 Jahre lang sich ein Netzwerk dort aufgebaut hat, mit Einheimischen zusammengearbeitet hat und dann plötzlich sagt, ja lol, also ihr könnt euch eigentlich schon jetzt so insgesamt ficken, wenn ihr da Interesse dran habt. Ne? Also da würde ich schon sagen, bumst euch jetzt erstmal und dann sehen wir weiter und dann sehen wir irgendwann weiter, ob da vielleicht was passiert, aber eher nicht. Kleiner Spoiler, ist nichts passiert, es wird überhaupt gar nichts gemacht, es ist immer noch eine riesige Katastrophe, Menschen sterben, Frauen sind wieder back to no rights, ist eine absolut riesige Katastrophe. Und wir tun so, als ob nichts passiert wäre. Als ob wir da 20 Jahre da gewesen wären, Trillionen ausgegeben, das hat wirklich Trillionen gekostet, ne? Also nicht Milliarden, sondern Trillionen hat dieser Einsatz insgesamt gekostet und zwar eine ganze Menge. Hier googelt der Chef noch selbst, ich gucke mal gerade. Einsatz, Afghanistan, Kosten.
Kosten.
Also Deutschland hat das Ganze 17,3 Milliarden gekostet. Ne? Das ist ja auch schon mal eine ganze Menge, aber nicht zu vergleichen mit, okay, es sind 849 Milliarden US-Dollar.
Oh ja, das ist ja noch, das geht ja noch.
Ja.
Günstiger als erwartet.
Also hier sind unterschiedliche Zahlen. Statista sagt 849,7 Milliarden. Und offiziell auf Wikipedia steht 2,2 Billionen. Also Trillions. 2 Trillion. Das hatte ich auch im Kopf. Sind 2,2 Billionen. Naja, also egal wie viel, egal was da jetzt stimmt, egal wie viel da jetzt wirklich ausgegeben ist, es ist eine ganze Menge, die da ausgegeben worden ist. Und was hat man erreicht? Man hat irgendwie einen Bürgermeister in Kabul platziert. Man hat da so eine schöne Rundstrecke gebaut. Und das war's. Wer hätte das ahnen können, dass man Demokratie oder westliche Werte im Allgemeinen nicht einfach mit Waffengewalt in die Köpfe von Leuten reinsprengen kann? Weil was damit erreicht worden ist, ist, dass natürlich die Leute, die AmerikanerInnen und alle anderen NATO-SoldatInnen, die dort waren, als Besetzer sehen. Ne? Die hatten die
Besonders weil sie Besetzer gewöhnt sind. Also ja, absolut. Die fragen sich halt, welcher Warlord als nächstes, also für die ist die Frage vorher gewesen, okay, welcher Warlord ist unser Chef, ne? Da gibt es dann Warlords,
ja.
Das hat man immer gesehen es gibt da zwei großartige Dokumentationen, die so ein bisschen dir die Augen öffnen, wenn du da überhaupt nicht bewandert bist, nämlich die erste Dokumentation wurde im Laufe der 2010er Jahre gemacht und dann die zweite Dokumentation noch am Ende des Einsatzes, 2020, ja. 2021, ne?
Ja.
Und dann Findest du heraus, warte mal, aufgrund der unheimlich verstreuten Bevölkerung in diesen kleinen Dörfern, die da teilweise auf dem Land sind, was ohne Infrastruktur nicht zugänglich ist, erreichen die gar keine Zahl von großen Bevölkerung. Also diese ganzen, die ganzen Großstädte und so, okay, da funktioniert das ein bisschen besser, aber die Leute auf dem Land erreichst du gar nicht. Nee. Und die Leute auf dem Land sind es halt gewohnt, dass sie irgendwelche Warlords sich vorgeschaltet haben. Und
jetzt kommt der große Kicker, so. Die kümmern sich dann auch. Also that's the fucking Kicker. Die kümmern sich dann.
Genau, und das Ding ist, als die Regierung kam und die Warlords sind alle abgezogen, haben die einfach gedacht, ja gut, die Regierung ist ja auch ein Warlord. Und die Regierung ist auch ein Warlord, aber die kümmern sich nicht um uns. Und dann fanden die eigentlich die alten Warlords, also die alten Taliban-Warlords und so, fanden die eigentlich geiler.
Weil die sich gekümmert
wer
haben.
Wer hätte das ahnen können? Also vollkommen
voll. Weil die sich gekümmert haben. Das ist ja das große Ding. Die waren dann da und die haben Entscheidungen getroffen, wenn da irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gewesen sind, dann ist man natürlich nicht man hat das nicht so wie in Deutschland. Da gehst du nicht zur Polizei und dann entscheidet irgendwann ein Gericht oder so. Nee. Anders. Da lief das dann tatsächlich über die eher religiöse Schiene. Ne? Da hast du dann so einen Warlord und der entscheidet dann darüber, wer die Ziege bekommt und wer sie nicht bekommt. Ja, that's the fucking sad reality of Afghanistan. Und was westliche Soldatinnen dort gemacht haben, ist in Kabul so eine halbwegs stabile Geschichte aufzubauen. Das hat aber alles nicht so wirklich mit Afghanistan als Ganzes zu tun. Ne? So, wenn man von der reinen Flächenabdeckung angeht, ist der Großteil immer noch absolut unkoordiniert, undemokratisch und katastrophal abgehalten worden und auch immer noch sehr instabil. Und dieser der Abzug der Truppen, eine Katastrophe, wirklich. Eine Katastrophe.
Ja.
Absolut katastrophal, was da passiert ist. Und wie viele Menschen dort gestorben sind, wie viele Striche wir uns auf unseren kleinen, ekelhaften Deckel machen dürfen und wie hart wir uns schämen dürfen für das, was da in Afghanistan passiert ist, das kann man eigentlich gar nicht so wirklich zum Ausdruck bringen.
Ich glaube, es gibt viele Leute, die auch noch gar nicht, jetzt hier kurz eine Triggerwarnung, weil das jetzt sehr hart wird, aber ich habe da nochmal nach Berichterstattung gesehen, gerade von Militär, durch das Militär stationierten Menschen. Ja, man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie krass dieser Abzug war. Also man weiß, okay, der Abzug war zu schnell und das war krass. Die Leute standen vor diesen Toren. Das Militär musste hunderte Menschen gleichzeitig rausbringen, während die Taliban das Land einfach überfahren haben wieder. Aber es gab eine entscheidende Situation, die mir so ein bisschen verdeutlicht hat, what the fuck da eigentlich los war. Ja. Nämlich konnten diese Menschen ja dann nicht zu den Flughäfen oder zu diesem großen Flughafen. Ne?
Ja.
Kabul war das, ne?
Ja, genau.
Und dieser Flughafen war aber die einzige Möglichkeit, das Land zu verlassen zu diesem Zeitpunkt. Und was mir so ein bisschen gezeigt hat, was zur fucking Hölle da die Notsituation war und wie sehr die Leute dachten, dass es katastrophal wird, dass die Taliban wiederkommen und was das für sie bedeutet. Frauen, die mit Kindern unterwegs waren, haben ihre Kinder, da gab es mehrere Situationen. Entweder die haben ihre Kinder aus den hinteren Reihen einfach nach vorne geben lassen und gehofft, dass das irgendjemand mitnimmt. Ja. Vollkommen irre. Oder, und das ist so das viel Schlimmere, die haben ihre Kinder rübergeworfen über den Zaun und gehofft, dass es jemand fängt. Das, was sie aber nicht wussten, ist, dass hinter dem Zaun eine weitere Schutzwelle von Stacheldraht ist. Und der Officer, also der Soldat hat dann beschrieben, wie er in die Menschenmenge guckt und nach unten sieht und dann liegen da halt einfach diese Bündel in den Stacheldrahtzaun, Alter. Holy fuck.
Ja.
So richtig crazy. Und das sind Situationen, das muss man sich vorstellen, das ist alles auf Basis dieses jetzt ziehen wir ab. Wir ziehen nicht gesittet ab, sondern jetzt ziehen wir ab. 2 Tage.
Ja.
Bam. Von heute auf morgen.
Ja, das war von heute auf morgen. That's the thing, ne? Also die haben wirklich gesagt, ey, wisst ihr was? Wir müssen hier raus. Es geht nicht anders. Machen wir es schnell, machen wir es hart und gucken mal, was passiert. Ja. Kleiner Spoiler, ist komplett in die Hose gegangen. Wer hätte das ahnen können?
Und ist der größte und ist das Desaströseste, was man sich vorstellen kann im Rahmen eines Befriedungsprozesses.
Absolut.
Zeigt einfach nur, dass diese Operation des Scheiterns vorverurteilt, also klar war. Es war klar, dass es scheitert.
Absolut.
Und ja, jetzt sieht man's.
Also alle Militärexpertinnen, die ich so von denen ich so gelesen habe, wussten, dass das, also haben von vornherein gesagt, ist Katastrophe.
Ja.
Absolute Katastrophe.
Spätestens als die Aufarbeitung dazu und die Militär, der Stab vor Ort auch gesagt hat, Alter, wir machen hier gar nichts. So, wir bringen denen keine Infrastruktur, wir bringen denen keine westlichen Werte, weil wir die Leute gar nicht erreichen. Du kannst das, du musst das gesamte Netz ja, müsstest du aufbauen, du müsstest die Grundlagen schaffen, damit die das machen. Aber schon wie die das Militär aufgebaut haben, es gab diese Situation, wo die das Militär, die wollten ja die Übergabe machen. Das heißt, die wollten ein eigenes Militär, ein afghanisches Militär aufbauen. Das hat schon nicht funktioniert, Digga. Die Leute waren halt bekifft oder sie hatten keinen Bock oder sie wurden von irgendwem aus einem Dorf gejagt und dann mussten die dahin, ne, meilenweit von zu Hause entfernt und die kämpfen ja nicht. Es gibt ja keinen Kampf für Afghanistan, das ist ja das Problem. Dieser westliche Anspruch von wegen, ihr kämpft jetzt für Afghanistan. Nee, die kämpfen maximal für ihr Dorf.
Ja.
So, die kämpfen vielleicht für ihre Region. Aber für Afghanistan ist für die so eine paradoxe Zusammenwürfelung von mehreren Stämmen.
Das war ja die big controversy, dass man afghanische Militär ausgestattet hat und alles, was das unterm Strich erreicht hat, war, dass man dann eine sehr gut bewaffnete Taliban hatte. Ne? Weil die Soldatinnen von Afghanistan, die hatten natürlich kein großes Interesse, aus dieser Besetzung jetzt in den Bürgerkrieg zu schlittern, der passiert wäre. Und dann dachte man sich einfach, ja komm, wisst ihr was, leck mich doch einfach. So.
Ja.
Weißt du? That's the thing. Ja, NATO-Kritik absolut gerechtfertigt, aber rechtfertigt natürlich absolut nicht, was dort in der Ukraine passiert. Bevor wir ein bisschen über die Ukraine sprechen, hier eine gute Nachricht. Gute Nachricht ist, die haben wieder Strom. Also in vielen Teilen der Ukraine gibt es jetzt wieder Strom. Millionen von UkrainerInnen haben wieder Strom. Ja, Strom ist etwas, das dann nicht normal gewesen ist. Die hatten keinen Strom. There was no Strom. Jetzt wieder. Ich bin sehr gespannt, wie das über die weihnachtlichen Festtage laufen wird. Da zeigt sich ja dann immer so die absolute, wie soll man sagen, Zerstörungswut von DiktatorInnen über die Feiertage oder über Festtage zivile Ziele anzugreifen. Und das passiert. Also es werden vornehmlich zivile Ziele angegriffen. Wie hast du den Ukraine-Krieg wahrgenommen? Wie war deine Wahrnehmung dieses Jahr?
Weiß ich nicht. Für mich ist es, rückblickend betrachtet, am Anfang war es so, what the fuck is happening? Und ich hatte ja auch durch die Ost, durch diesen Eindruck, den alle hatten, ich glaube, das kann man sagen, der Eindruck, den alle hatten, nämlich, dass Russland dieser schwer bewaffnete, super hochgezüchtete Militärbär ist, der nach Amerika an zweiter Stelle geht, was die Kraft angeht, weißt du?
Ja.
Das habe ich gedacht. Und dann haben sich Militärexpertinnen und Experten in Talkshows gesetzt, so am 26., 27., 28., ne? Haben die sich hingesetzt und haben gesagt,
2 Wochen.
Also in 3 Tagen, da ist es vorbei. In 1 Woche, da ist es vorbei. Ja. Sarah Wagenknecht, ja, in 1 Woche ist das vorbei.
Wie Sarah Wagenknecht hat zu derselben Zeit noch gesagt, die sind doch gar nicht da. Da passiert doch gar nicht.
Nee, passiert doch gar nicht. Das ist westliche Propaganda. Und dann wurde denen klar und uns allen klar, warte mal, das ist gar nicht vorbei. Und dann einen Monat später, das ist ja immer noch nicht vorbei. Dann ging so langsam die Waffenlieferung los. Und das ausgebildete Militär, was ja seit 2014 ausgebildet wurde, um einem Militärschlag entgegenzuwirken, das ist ja das, was nach 2014 und diesem Übergriff auf die Krim und so weiter passiert ist.
Ja.
hat sich so ein bisschen formiert und dann so, hat zumindest gehalten und dann so nach einem halben Jahr, dann wurden irgendwie Gebiete zurückerobert, nach 8 Monaten, 9 Monaten und jetzt stehen wir hier und das Einzige, was das zeigt, ist, ja, Propaganda gibt es, aber ganz besonders diese russische Propaganda, die uns versucht hat, glauben zu lassen, dass die irgendwas mit fähiges Militär haben. In irgendeiner Form, neben der Tatsache, dass da viel gebellt wird, ist da gar nichts. Das ist ein Meat Grinder an der Front. Das Einzige, was die haben, ist
Mannstärke.
Mannstärke und die verbrennen sie aber sowas von an der Front.
Arme Seelen haben
so,
die, ja.
Vollkommen irre. Und vor allen Dingen, was sie haben, ist ein Staatskontrolliert, also das sollte einem zeigen, warum es wichtig ist, unabhängige Medien zu haben, weil das, was in Russland mit den Staatsmedien passiert, was da teilweise rübergegeben wird, von wegen, da wird vermittelt, dass in Europa hat man 89 Gender, also 89 Geschlechter,
ja,
und die Kinder werden dazu gezwungen, sich eins auszusuchen und wenn nicht, werden sie den Familien entzogen und all solche Sachen laufen ja durch russische Staatsmedien.
Ja.
Dass hier irgendwelche und dass hier mit Tieren, den ganzen Tag mit Tieren Verkehr gehabt wird und dass in Europa wird mit muss man die ganze Zeit mit Tieren schlafen und da gibt es extra Clubs für und so. Und das zeigt ja einfach nur, holy fucking shit, Alter.
Passiert übrigens wirklich, ne? Machen die labern.
Das ist
also das
in Berlin besonders.
Also nicht, dass da mit Tieren verkehrt wird, aber dass die das behaupten. Und das,
ja, das behaupten ja, die wirklich.
Das behaupten die wirklich.
Jetzt. Und dieser Wirre, dieses, was geben sie vor, was ist? Und was ist tatsächlich, ist so eine gigantische Diskrepanz. Und mir wurde klar, im gesamten Prozess, am Anfang glaubte ich, okay, scheiße, Alter, dieses Militär, das scheint ja wirklich heftig zu sein. Mal gucken, wenn alle sagen, es ist in einer Woche, mal schauen, was passiert.
Es ist aber auch nicht wirklich, also jetzt mal bei aller Liebe, ich glaube, es gibt niemanden, der so wirklich, also jetzt mal, es ist fucking Russland, it's Russia.
Ja. Ja, hätte ich nicht gedacht, Alter.
So, it's Russia. So, man wusste, Russland hat nicht wirklich viel, aber was die haben, ist halt Mannstärke und Militär. So, das weiß man.
Und ich meine, die haben die regelmäßigen Militärparaden auf dem Roten Platz, so, ja, was da immer wieder verteilt wurde.
Also, ich hätte auch. Ich weiß nicht, ob ich ein Parabelritter-Video gemacht hätte. Dienstag fällt Kiew. Keine Ahnung, ob ich so weit gegangen wäre. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe das gehört. Ich habe gehört, dass da 120.000 russische Soldatinnen an der Grenze stehen. Die standen da ja schon eine ganze Weile. Dann kam
ja,
die
200.000. Ja,
dann
ja,
kam die Meldung, es knallt bald. Und dann wurde die Truppenstärke erhöht. Und dann standen da auf einmal über 200.000. Und dann kam dieser Morgen oder diese mitten in der Nacht war es ja, als Russland einmarschiert ist. Und ich dachte, das war's mit der Ukraine. Also ich dachte, da kann man jetzt nicht viel machen, außer einknicken, ne? Irgendwie versuchen aufzugeben, die Waffen niederzulegen und zu sagen, ey, okay, macht was ihr wollt. Und dann guckt man, was man mit Putin diplomatisch macht, so von Seiten Europas oder NATOs oder wie auch immer. Aber dass das jetzt schon das ganze Jahr über geht und so viele Menschenleben fordert und so viele und auch so viel, es ist ja absolut unklar, wie das Ganze ausgeht. So, mittlerweile gibt es ja keine ExpertInnen mehr, die sich auf irgendeinen klaren Ausgang festlegen.
Ja, weil die alle getäuscht wurden.
Ja.
Weil wir alle getäuscht wurden. Das ist ja da geht es ja um Lügen und Betrug, um Täuschung.
Ja.
Ja. Und wie willst du etwas sagen, worauf sich Experten auch nicht mehr berufen können? Wie willst du es machen? Du kannst es ja nicht, du kannst dich als Laie kaum hinstellen und sagen hier, das was wir machen ist ja, wir beziehen uns auch auf Experten.
Ja klar, also was sollen
wir
denn machen?
Wenn Militärexperten und Generäle sich dahin stellen und sagen, ja gut, angemessen der russischen Truppenstärke und so, könnten die dann in 2-3 Tagen durch sein. Und dann sagen die, ja gut, und du denkst so, holy shit, what the fuck? Und eine Woche später denkst du, what the hell, dir? So, wurden sie auch getäuscht? Also wurde das, war die, dieses, dieser, dieser guck mal, wie ich nach außen hin wirke und guck mal, wie es innen aussieht. Eigentlich ist das so eine gigantische Diskrepanz.
Ja.
Und tatsächlich ist es so. Es ist genau das. Es ist einfach ein gigantischer Täuschungsversuch gewesen, der aber so unglaublich nach hinten losgegangen ist. Und ich glaube, dass neben dem, und das ist für mich etwas, was als leichter positiver Nebeneffekt aus diesem katastrophalen
Haufen Scheiße,
Haufen Scheiße, der passiert ist in der Ukraine, wiederkommt, ist Finnland und hier Schweden, ne?
Ja.
Die mit dem NATO-Beitritt. Das ist ja absurd. Es wird ja, das lässt diese Argumentation so wirr erscheinen. Also der Grund, warum Russland die Ukraine angreift, ist, weil die NATO ihr angebliches Versprechen nicht hält, dass sie sich nicht nach Osten erweitert.
Ja.
So. Russland greift also ein Land an, weil andere Länder Angst vor Russland haben und der NATO beitreten und gibt dafür zwei weiteren Ländern die Grundlage zu sagen, holy shit, wir haben Angst vor Russland.
Wir haben uns eigentlich rausgehalten, aber jetzt,
ja, jetzt. Besonders Finnland ist mit einem der längsten russischen Grenzgebiete. Also das ist richtig krass, wie viel Grenze die zu Russland haben, ja, und wie lang das da ist. Ist einfach schlecht. Und jetzt, da kann kein Twitter-General sagen, ja gut, aber die NATO ist eigentlich daran schuld. Der Westen ist einfach schuld. So ein Schrupalla-Profilbild noch. Ja, der Westen, der ist einfach schuld. Nee, Digga. Dass diese beiden Länder explizit ist eigentlich nur eine deutlich schnellere Umsetzung von dem, was da allgemein passiert ist. Nämlich, ja, dass dieser ehemaligen sowjetischen Teilgebiete Riesenangst vor Russland haben und die Ukraine zeigt, dass die da zu Recht Angst vor haben. Denn der verrückte Peter, der große Fan Putin, hat Bock, seine Ländergrenzen zu erweitern. Und der macht das auch.
Ja, der will, ich glaube, Putin, da streiten ja auch viele drüber, ne? Also was jetzt die eigentliche Motivation für Putin ist. Und das kann man, das.
Na, der hat einfach Bock, Peter der Große zu sein.
Ja, der hat einfach Bock, dass er sein Denkmal noch errichtet, ne? That's the sad reality. Absolut mies.
Ja.
Bisschen zu viel an Stalin gerochen. Mich wundert, dass er Lenin noch nicht aus dem Mausoleum geprügelt hat. Einfach um vielleicht dafür bekannt zu werden. Aber er ist einfach ein viel zu riesiger Stalin-Fan. Peter der große Fan, der will Zar werden, der will Sowjetunion wieder aufbauen, der will seinen großen Krieg haben, der will seinen großen Vernichtungskrieg gegen die Nazis, genau wie Stalin. Und es funktioniert nicht. Also das ist ja, it's not happening. So, ich glaube, Putin hat sich das anders vorgestellt und Putin wird als einer der, das wird sowieso noch eine richtig wilde Geschichte werden, ne? Wenn denn so, wer auch immer irgendwo Fäden und Strippen zieht, und ich meine damit nicht GlobalistInnen oder irgendwelche anderen Eliten, sondern ich meine damit irgendeine Macht, also Tarotkarten. Wenn die Tarotkarten entschieden haben und so sie denn möchten, dass das Ganze endet, ich will nicht wissen, wie wir uns selber zur Verantwortung ziehen werden für unseren Umgang mit Putin und Russland.
Ja.
Es ist ja wirklich viel einfach selbst gemacht, ne? Ganz, ganz viel hausgemacht einfach.
Wenn es um die Dauer geht, also wenn man das jetzt so sieht, ne, es läuft jetzt das ganze Jahr, also dieser Ukraine-Russland-Krieg, der wird ewig dauern. Das wird zu so einem festgefahrenen Gebiet werden, ne? Und dann wird das ewig dauern.
Meinst du?
Das wird einfach, ich vermute schon, denn hast du dir mal angehört, wie Putin versucht, also da wird ja irgendwann immer wieder von Diplomatie gesprochen und so und von Gesprächen, aber das ist ja gar nicht erwünscht.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, der kann ja auch nicht, es gibt ja auch nicht mal einen, es gibt ja nicht mal einen Weg hinaus. So, es gibt keinen Weg hinaus. Entweder der krepiert im Rahmen seines Angriffs, ja, also ich meine, Putin geht irgendwann drauf und der Nächste sagt dann, ja gut, Entschuldigung, und lässt es dann.
Ja.
Aber was ist denn die Alternative? Gibt es denn nichts? Entweder der nimmt
Putin
entweder der
könnte
nimmt
zur
das
Vernunft
ein.
Werden. Also man kann auf eine Einigung hoffen. Man kann darauf hoffen, dass vielleicht potenziell möglicherweise möglicherweise was passiert in Sachen okay, Donbass-Region, können wir uns darauf wenigstens einigen und Selenskyj dann irgendwann in Absprache mit wem auch immer sich dazu entscheidet, darauf einzugehen, das könnte man machen. Das wäre natürlich keine dauerhaft friedliche Lösung. Wir wissen ja seit 2013, dass es da keinen Frieden gibt. Nur, dass niemand drüber gesprochen hat und dass es absolut gar niemanden interessiert hat. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das endet. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert, wie das enden kann. Ich denke echt, dass die einzige Option oder dass eine der wenigen Optionen ist, dass Putin abdankt, ne? Auf wie also, auch immer.
Das Ende des Krieges ist der Tod von Putin.
Ja.
Ja. Ja. Und also nachgeholfen oder nicht nachgeholfen natürlich, aber das ist eine Katastrophe, Alter. Das ist auch ein großer dominanter Teil des Jahresrückblicks, ne?
Ja.
Also, weil das hat natürlich alles angestoßen, die Energiekrise, die teilweise horrenden Preise für und die Abhängigkeit von Deutschland nach Russland mit Erdgas.
LNG-Terminals, hinausschieben der Klimaziele.
Das Anmachen von Kohlekraftwerken, übermäßige Verlängern von Atomkraftwerken.
Lützerath, alle. Ja, ja.
Alter, das hatte so viele Nachwehen. Und das hatte einfach, was einem das auch nochmal gezeigt hat, ist, dass die Politik der Vergangenheit, Grüße gehen raus auch an Altmaier, der gesagt hat, nee, wir brauchen noch keine grüne Energie ausbauen, weil Gas ist gerade so günstig.
Ja.
Und ja. Und das ist auch so ein bisschen so eine Problematik bei der Betrachtung von dieser Sache. Wenn Leute sich darüber beschweren, also man könnte ja folgende Argumentation machen. Wenn man sich jetzt darüber beschwert, dass der Gaspreis so hoch ist, wie er ist, dann muss man leider auch anerkennen, dass man sich 16 Jahre lang oder sagen wir mal 15 oder 14 Jahre lang, wo man große Abhängigkeiten von Russland aufgebaut hat, siehe Nord Stream 1, Grüße gehen raus noch an Schröder, Nord Stream 1, jetzt der Bau von Nord Stream 2, was nie in Kraft getreten ist, aber Nord Stream 1 auf jeden Fall, dass diese Abhängigkeit natürlich auch einen extremen Vorteil für den Konsumenten gebracht hat.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, für den Konsumenten gebracht hat oder für den Energieträger gebracht hat, auf jeden Fall wurde da richtig Geld verdient und Geld gespart. Denn beschwert hat sich niemand, als das günstig war, ne? Dass Heizen günstig war, dass Gas niedrig, dass Gas wenig gekostet hat. Da hat sich niemand drüber beschwert, davon haben die Leute profitiert. Und jetzt ist die Profitzeit halt eigentlich vorbei. Und wir bewegen uns wieder in die Richtung, das kostet jetzt halt deutlich mehr. Natürlich in einer Welle, ne, das ist halt nach oben geschossen, weil alles musste umstrukturiert werden, woher kommt das neue Gas?
Ja.
Aber es ist eine super weirde Situation, bei der man sich fragt, okay, jetzt wird es halt teurer. Aber ich stelle mir beispielsweise auch ich bin eigentlich großer Fan von dieser Gaspreisbremse, ne, die ab 1.3. kommt, rückwirkend für den 1.1.
Ja.
Ne, also wo der Strom und wo Gas und Strom limitiert wird im Preis für Deutschland.
Ja.
Das heißt, wenn du Gaskunde bist, kriegst du ab 1.3. rückwirkend bis zum 1.1. die Möglichkeit, dass dein Gaspreis für 80% deines Gesamtverbrauchs angesetzt an der letzten Energiestaffelung deines Haushalts,
ja,
also wie dein Verbrauch ist, bezahlst du, glaube ich, 19 Cent die Kilowattstunde. Ich glaube, 19 waren es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall deutlich reduziert für 80%. Und diese Sache finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich finde es auch gleichzeitig schlecht. Weil der Grund, warum es schlecht ist, ist, weil Marktpreise nun mal definieren, wie die Nachfrage nach Zeug ist.
Mhm.
Und wie willst du Leute zum Sparen veranlassen, wenn die Regierung sagt, wir limitieren den Preis, dann sparen die Leute ja nicht.
Ja.
Oder sparen sie dann doch? Es wird ja bei der Gaspreisbremse versucht, das über die letzten 20% zu machen, weil sie nur 80% des letztjährigen Verbrauches abgeben. Aber wird das reichen?
Nein.
Kann man das überhaupt erwarten? Weil hier geht es dann jetzt um Heizen, weißt du?
Ja, ja, das ist eine große Katastrophe. Also da wird halt...
Das ist so eine Scheiße, ja.
Da wird noch sehr, sehr viel auf die Bundesregierung zukommen, weil die Die Energierechnungen müssen bezahlt werden. So, wenn wir eins wissen über uns Menschen, dann, dass wir Probleme, egal wie akut sie sind, ganz gerne mal bis auf den letzten Tag vor uns hinwegschieben. Und so wird das auch mit den ganzen Rechnungen sein, die von denen man weiß, dass sie kommen. Aber naja, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendjemand sparen kann aus der Mittelschicht. Also das ist ja, was heißt denn, die Leute sparen? Da wird nicht gespart. Sparen kann niemand in Deutschland. Die sparen können, die haben auch kein Problem mit den Preisen, sag ich mal so.
Genau.
Die bezahlen das und dann geht es dann darum, ob man sich noch ein drittes oder viertes Eigenheim holen kann. Absolute Katastrophe. Der Snowball-Effekt auf ganz Europa ist bestialisch, was da erschaffen worden ist. Ein bestialischer Snowball, der ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Vielleicht sollte man da ein bisschen optimistischer jetzt so aus einer rein deutschen Sicht drauf schauen. Weil
ich meine, es ist optimistisch kann man sein, weil die Gaspreise sich wieder normalisiert haben. Der Grund, warum es aktuell halt problematisch ist, ist, weil die Preise zu dem Zeitpunkt, als sie hoch waren, halt für viele Anlass waren zu kaufen. Also oder trotzdem zu kaufen. Oder da halt so viel eingekauft wurde. Und das halt dazu führt, dass die Preise jetzt hoch sind, weil die Anbieter so viel eingekauft haben.
Genau.
Ne, über den Zeitpunkt. Und deswegen gehen die Preise jetzt hoch. Die sind jetzt auch schon wieder auf Vorkriegsniveau. Tatsächlich. Ja, also das, wenn es darum geht, das ist relativ normal. Das LNG-Terminal, was im Norden gebaut wurde, wurde jetzt zuletzt von Habeck und Co. eingeweiht. Das ist halt, das sagen wir mal, das wird sich normalisieren. Aber es ist nicht wirklich das wird sich nicht in eine Richtung entwickeln, in der man sagen kann, ey, cool, damit gehen wir einen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Das ganz und gar nicht.
Nee, das wäre dann so das gewesen, was man eigentlich hätte erwarten können, oder? Dass man das als Anlass nimmt, um die Energiewende mit allem, was wir haben, nach vorne zu peitschen. It didn't happen. Ganz im Gegenteil. Heute wurde, glaube ich, von Scholz sogar ein LNG-Terminal aufgemacht.
Ja, wurde genau.
Das ist absolut wild, ist absolut wild, dass wir das applaudieren, dass LNG-Terminals aufgebaut werden, wenn wir normalerweise in Erneuerbare pumpen sollten. Und zwar alles, was wir
aber
haben.
Aber es geht halt nicht schnell. Es geht halt nicht anders. Es geht nicht anders. Wenn es anders geht, es geht zumindest jetzt nicht anders. Das ist ja die Problematik. Das ist alles verpasst worden. Alles ist verpasst worden. Jetzt kannst du aufbauen und kannst sagen, hier gut für die Zukunft. Aber es hilft nicht jetzt. Und du kannst von den Leuten ja nicht erwarten, dass sie auf einmal ohne Strom da stehen und ohne Heizmöglichkeiten.
Ja, es wäre ja gegangen. Also da gibt es ja mittlerweile glücklicherweise viele, viele Menschen, die sich damit beschäftigt haben, ob man das denn auch erneuerbar hätte deckeln können. Ja, hätte man machen können. Man hätte nur sehr viel mehr Geld ausgeben müssen. Das ist das Problem. Ja, man hätte Stromtrassen bauen müssen durchs ganze Land. Man hätte einige bürokratische Hürden überwinden müssen, und zwar im Sinne von, wir schaffen das ab. Wir hätten Söder wahrscheinlich das Maul stopfen müssen irgendwie, weil das eben bedeutet, dass wir sehr viel mehr Windkraftanlagen bauen müssen. Diese ganze Windkraftsituation in Deutschland ist ja ohnehin bescheuerter, also bescheuerter kann es ja nicht werden, dass wir derzeit sogar Windkraftanlagen abreißen. So bei Stromknappheit, und das sage ich jetzt einfach nicht, weil tatsächlich Stromknappheit herrscht, sondern weil das ja die große Angst ist, dass kein Strom mehr da ist, bauen wir erneuerbare Energieanlagen ab. So das letzte Rotorenwerk in Deutschland, das Rotoren für Windkraftanlagen hergestellt hat, hat geschlossen. Das läuft jetzt alles nur übers Ausland. Wir gehen in die nächsten großen Abhängigkeiten hinein, weil wir seit 15, 16, 20 plus Jahren es einfach versäumen, das Richtige zu tun und uns, keine Ahnung, schon gebetsmäßig davor drücken und scheuen, dann das zu tun, was wir tun müssen, aus irgend so einer bescheuerten Angst nicht die Ersten zu sein. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber eine Frage an dich jetzt nochmal, ne, so als kleinen Kapitalisten. Was hältst du von grünem Wachstum?
Was ist denn grüner Wachstum?
Naja, also grundsätzlich ist ja unsere gesamte Volkswirtschaft auf Wachstum konzipiert. So, Kapitalismus bedeutet als Wirtschaftsform, wir müssen wachsen. Ne? Also irgendwie müssen wir wachsen. Wachsen geht immer einher mit Ausbeutung. Also mehr Ressourcen, mehr Ausbeutung, mehr von allem. Ne? Mehr Konsum, mehr Ressourcen, es muss irgendwie wachsen. Wenn wir klimaneutral werden wollen und unser Konsum das größte Problem ist, müssen wir den ja drosseln. Das heißt, wir müssen die Produktion drosseln, wir müssen die Art und Weise, wie wir produzieren, drosseln. Und das kann nicht zu Wachstum führen. Also das kann nicht zu wirtschaftlichem Wachstum oder Wohlstandswachstum führen, sondern würde dann eher in Richtung, wir halten unseren Wohlstand gehen. Jetzt gibt es Leute, die von einem grünen Wachstum sprechen. Also, dass wir klimaneutral wirtschaften und trotzdem wirtschaftlich wachsen.
Also ich habe das schon mal, ich glaube, ich habe das schon mal durch die Blume gesagt und ich sage es jetzt hier nochmal ganz konkret. Es kann Kapitalismus und Umweltschutz bzw. Klimaneutralität funktioniert nicht. Das ist in Synergie nicht funktionsfähig. Denn Kapitalismus erwartet immer, dass so wie du gerade gesagt hast, dass es Wachstum gibt. Kapitalismus funktioniert nur, wenn Wachstum existiert. Irgendwie. Das ist zumindest der Anspruch. Und es kann kein Wachstum geben, wenn man glaubt, wenn man sagt, und das ist das Richtige, man muss sich einschränken. Das sind zwei Contradictions so. Das spricht direkt gegeneinander. Du kannst Kapitalismus nicht umsetzen, wenn du sagst, du erwartest, dass die Leute sich einschränken. Wenn die Leute sich einschränken, wenn die Leute, die sich einschränken sollen, sich einschränken, dann haben die leider nicht den Luxus, sich einzuschränken, weil Einschränkung ein Luxus ist.
Ja.
Wenn du privilegiert bist, weißt du, dass du dich einschränken kannst, weil du die Möglichkeit hast, auf etwas anderes auszuweichen. Wenn aber von den Leuten, von denen erwartet wird, dass sie sich einschränken, sind halt die Leute, die auf keine Alternative ausweichen können. Sondern von denen wird einfach nur erwartet, die sollen die Fresse halten und weniger konsumieren. Ja, lolligste. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Dieser grüne Wachstum, verstehe ich nicht. Darum musstest du das für mich gerade definieren, weil ich das gar nicht verstanden habe.
Ja. Die Sache mit der Einschränkung, die ist ja nur so weit gegeben, als dass Wirtschaftswachstum relativ wenig, und das ist auch unser Wohlstandsverständnis. Wir definieren Wohlstand über gesamtwirtschaftlichen Wachstum, was Schwachsinn ist. So, unseren Wohlstand verteidigen wir nicht in den Profiten der Unternehmen. Unseren Wohlstand als Gesellschaft in Deutschland verteidigen wir am LNG-Terminal. Wohlstand bedeutet, ich kann konsumieren, meine Grundbedürfnisse sind gedeckt ich habe alles, was ich benötige, um ein modernes Leben führen zu können. Internet,
genau.
Heizung, Strom, all das, ne? Vernünftige, bezahlbare Lebensmittel und Norbi. Da, so weit sind wir. Ne, das ist unsere Wohlstandsdefinition. Und da sind ja jetzt schon ganz, ganz viele nicht in meinen Augen absolut nicht wohlständig. Also die haben da absolut nichts mitzureden. Und das Einzige, woran wir uns klammern, ist das unternehmerische Wachstum in der Volkswirtschaft. Ne, also wir sagen, solange unsere Unternehmen immer noch mehr Gewinn machen, als sie im Jahr davor gemacht haben, ist alles in Ordnung. Das hat aber nicht wirklich viel mit Wohlstand zu tun. Und deswegen glaube ich, dass wir unseren Wohlstand sehr wohl halten können, dass wir unseren Wohlstand in Anführungsstrichen verteidigen mit und auf dem Weg zur Klimaneutralität, aber natürlich diesen absolut kapitalistischen Schabernack sein lassen müssen, dass unsere Firmen wachsen. Weil warum sollen denn unsere Firmen überhaupt wachsen? Was ist denn der Grund dafür, dass unsere Firmen wachsen sollen? Warum ist mir daran gelegen, dass unsere Firmen wachsen? Ich kann es dir nicht sagen, dass die mehr Gewinn machen oder wie? Rekordrenditen ausschütten? Warum denn? Der Trickle-Down funktioniert nicht. Niemand profitiert davon, außer die Leute, bis auf die AktionärInnen und die Leute in der Unternehmensführung. Wer profitiert denn von Firmenwachstum? Fucking niemand. Wir können in den wirtschaftlichen Bereichen wachsen, die für unsere Zukunft und das Fortbestehen der Spezies entscheidend sind. Also alles, was mit Erneuerbaren zu tun hat, ne, da müssen wir Geld reinpumpen, da müssen wir Führer sein. Das können wir Deutschen auch. Wir müssen unsere Landwirtschaft revoltieren, wir müssen die Art und Weise, wie wir wirtschaften und Ressourcen nutzen, revoltieren, und dann müssen wir sehen, dass die Bevölkerung ihren Wohlstand verteidigt und nicht das Firmenwachsen. Ja. Also grüner Wachstum ist eine Definitionssache. Wir können nicht, das Bruttoinlandsprodukt wird nicht wachsen, ne? Das, wenn wir klimaneutral werden müssen. Das kann irgendwann mal passieren, in keine Ahnung, 50, 60 Jahren, wenn wir Marktführer sind bei irgendeiner krassen Technologie, die CO2 aus der Atmosphäre rauspumpt. So, dann können wir wirtschaftlich wachsen. Aber bis dahin müssen wir mal einfach runterfahren. Ne?
Also, was grüner Wachstum für mich eigentlich ist, hat auch nichts mit grünem Wachstum zu tun. Denn das beispielsweise grüner Wachstum, die Leute erkennen, dass grüner Strom günstiger werden kann als das, was die fossile Alternative ist.
Ist ja jetzt, ne? Schon.
So, das ist so. Und das hat auch nichts mit grünem Wachstum zu tun, sondern das ist wieder ein kapitalistisches Grundprinzip. Du kannst etwas günstiger erwerben und es zum gleichen Preis vielleicht verkaufen oder unwesentlich mehr, damit du ein bisschen mehr Gewinn machst. Ja, go for it. Mir scheißegal, ob das grün ist. Wenn es aber herauskommt, wenn wieder etwas kommt, das günstiger wird als der grüne Strom, dann aber wieder ein bisschen mehr Treibhausgase in die Umwelt bläst, dann wird das wieder sein. So ist es, da geht es nicht um grün sein, dann geht es um kapitalistische Grundsätze. Nämlich mehr verdienen, weniger ausgeben, bla bla bla. Das hat jetzt nichts mit dem grünen Wandel zu tun, das hat was mit dem Zeitgeist zu tun und mit der Tatsache, dass es aktuell halt so ist. Ey, für mich gibt es keine, ey, ich sag das so, wie es ist, für mich gibt es keine Lösung dieses Problems. Es gibt keine Lösung dieses Umwelteklats, ja, der Klimaerwärmung, des Schmelzens der Pole, dieser unweigerlichen Flüchtlingsbewegung aus von den unbewahrbaren Kontinenten in 50, 60, 70 Jahren nach Europa. Da gibt es keine Lösung für, denn wir haben ein System geschaffen, das einen unlösbaren Luxus gibt. Die Leute wollen sich nicht einschränken, können sich nicht einschränken, und damit ist der Drops gelutscht. Für mich ist der Drops gelutscht, Alter. Aber ich bin dann schon tot. Gott sei fucking Dank.
Ja, also ich bin dann auch nicht tot, wenn die ersten Dinge einschlagen, ne?
Ja, was heißt...
Ich habe nicht vor, in 15, 20 Jahren schon tot zu sein.
Naja, 15, 20 Jahre, nee. 15, 20 Jahren, da wird man vielleicht die ersten Auswirkungen spüren, aber das wird...
Oh, nein. Also da sagt der IPCC-Bericht was ganz anderes. Also wir wissen, dass in 15 Jahren hunderte Millionen von Menschen an europäischen Grenzen stehen werden, wenn das so weitergeht. Na,
in 15 Jahren?
Ja.
Mal sehen.
Hier, guck's dir an, IPCC-Bericht, ne? Also da kann man jetzt sagen, ja, sehe ich anders. Also, ich sehe das auch anders, ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber das ist einfach fucking IPCC-Bericht, so, das ist Weltklimarat. Das sind die schlauesten Menschen der schlauesten Menschen, und die schreiben da zusammen, was man tun muss und was passiert, wenn wir es nicht tun bis 2030. Und 2030 sind ja jetzt nicht mehr allzu lange, und ab dann geht's rapide abwärts, ne? Du kannst dir ja jetzt schon angucken, welche Bereiche, wo denn jetzt schon Menschen durch Fluten und Hitze und Extremwetterereignisse so hart geschädigt sind, dass man da eigentlich nicht leben kann. Ne? Dass landwirtschaftliche Versorgungszwänge zusammenbrechen, das wird sehr, 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 sehr wild werden für uns. Ne? Wir haben jetzt schon die Anzahl jetzt an klimaflüchtenden Menschen ist schon größer als jeder Krieg irgendwann jemals irgendetwas an flüchtenden Menschen erzeugt hätte. Ne? Und dann ist auch nicht die Frage, ob wir das wollen, sondern ob wir das nicht müssen, ob wir das nicht machen müssen. Und deswegen gibt es ja auch so viele, die dafür protestieren, weil sie sagen, es gibt einen klaren Weg, es gibt klare Wege und Möglichkeiten, wie wir das machen können. Die Wissenschaft sagt uns das, und in diesem Fall ist halt die Wissenschaft 20.000 der schlauesten Menschen auf diesem Planeten, die sich alle zu 99,9x% einig sind, dass das stimmt und dass wir das tun müssen. Und die geben uns Wege und Möglichkeiten, wie wir es tun können.
Also ich weiß jetzt nicht, du hast mir das jetzt hier geschickt, ich weiß, wo steht denn das mit den 100 Millionen?
Ach so, du musst das SPM ist dieses Summary for Policymakers. Das ist, ja. Da musst du dir quasi, ich habe jetzt einfach nur den ersten SPM-Link geschickt, den ich gefunden habe. Das sind die Zusammenfassungen, was man tun muss, wenn man gewisse Dinge verändern möchte. Und da kannst du in die 4 reingehen, in die 5, in die Box-Figures und. Ne? Und da sind so Klimaszenarien. Da sind immer so von bis. Ne? Man sagt ja nicht, okay, 2028 haben wir so viel, also passiert das und zwar 100%. So funktioniert es ja nicht. Sondern da gibt es ja so Szenarien, die gemalt werden. Also wir sind auf diesem Weg, aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere und hier sind die Modelle dazu. Und auf dem Path, auf dem wir uns derzeit bewegen, wenn der so weitergeht, wie er weitergeht, wenn wir nichts machen, da sind wir am Arsch und zwar 2035, 2040. An einem Punkt, dass wir als Spezies natürlich immer noch fortbestehen können, selbstverständlich. Der Großteil Europas und Amerikas und Chinas, also der Landfläche, ist immer noch bewohnbar. Aber ganz viele schwer besiegelte Ballungsgebiete auf diesem Planeten nicht mehr. Und da sprechen wir dann vor allem über die Ärmsten der Armen. Südostasien, Südasien, Afrika, Südamerika, Australien, also Bereiche von Australien im Süden. Das sind die Bereiche, wo wir sagen, wenn es so weitergeht wie bisher, wird es keine Landwirtschaft mehr geben können, zumindest nicht in dem Maße, wie wir es derzeit betreiben. Es wird immer mehr Flutwellen geben, es wird immer mehr Überschwemmungen geben und man muss sehen, wie die Leute da rauskommen. Dieser Glaube, dieser arrogante Glaube von Menschen in westlich entwickelten Ländern und gerade in Deutschland ist das so, weil wir uns keine großen Gedanken machen müssen über schwerwiegende Katastrophen, ne? Also jetzt mal Ahrtal und so außen vor gelassen, das passiert sowieso, das wird etwas sein, auf das wir uns einstellen müssen, dass das einmal im Jahr passiert, mindestens einmal im Jahr, aber wir werden jetzt nicht überschwemmt, ne? Es ist nicht so, als ob wir dann irgendwann 2060 aufwachen und sagen, ach, Hamburg ist weg, das passiert nicht, das passiert auf anderen Teilen dieses Planetens, aber auch wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Lebensmittel bekommen, so, wenn keine Lebensmittel mehr wachsen, was willst du denn machen? Ne?
So wie, also ich habe jetzt hier die SBM-Sachen durchgesehen. Ich habe leider auf keinem gefunden, dass diese Prognose für die Migration stattfindet.
Auf welchem SBM ist denn das?
Warte. Weil 2030 geht auch gegen jegliche Informationen, die ich habe. Das ist nämlich sehr früh. Ich habe das
Frühste, was ich gehört habe, war 2030 müssen wir was machen. Und 2050 ist dann soweit, dass das für einen Arsch ist. Alles ja wild.
Naja, aber das heißt dann halt trotzdem, das muss man halt klarstellen, 2030 ist dann nicht der Zeitpunkt, wo 100 Millionen Flüchtlinge vor deinen Grenzen
stehen, sondern 2030
ist der Zeitpunkt,
das ist dann 35 bis
Zeit
bis 40.
Hast, was zu machen, ne? Zeit, was zu machen, um die zukünftigen Auswirkungen geringer zu halten. So. Und das muss man halt spezifizieren, weil ich habe jetzt hier, ich sehe eine Menge Emissionsprotokolle, wo geht der Trend hin, wo bewegen wir uns, wann Wo müssen wir hin und so, das sehe ich alles, aber das hat nichts mit Migration zu tun. In der direkten Konsequenz. Das hat was damit zu tun, dass wo müssen wir uns hinbewegen mit Windenergie, Solarenergie, was ist bei Gebäuden zu beachten und so weiter und so fort. Ist natürlich auch sehr kompliziert hier, ne? Gerade das Durchlesen. Net Zero, ja, diese also es sind sozusagen Mitigations- und Emissionsprotokolle, die halt aufgeschlüsselt sagen, hey, bis dahin hast du Zeit, bis dahin kannst du was machen, das ist die Entwicklung danach. Mhm. Ja. Aber das ist nicht 2030 stehen 100 Millionen
Geflüchtete. Wait, ganz ruhig, wie keine Klimaschwurbelei.
Nee, ich mache keine Klimaschwurbelei. Ich kann es diesen Daten leider nicht entnehmen.
Ja, es kommt jetzt. Keine Sorge. Ich will wirklich nicht, dass der Eindruck gelassen wird, dass wir alle sterben, bis wir irgendwas merken. So, das ist nicht der Fall. Wir werden.
Bitte? Kurze, der Klima, das war mein Klimaschrei.
Der Klimaschrei. Ist nicht, also wir sind noch am Leben, wenn das probiert. Also. Es kommen jetzt arschviele Links, ne? Weil das ist, niemand stellt sich öffentlich hin und sagt, im März 2032 haben wir das und das, ne? Deswegen ist es immer du musst immer kumulieren.
Klar, das sind Prognosen, klar.
Ne? Du musst immer kumulierend nehmen. Das hier sind Prognosen von der UNO, die beziehen sich auf den IPCC-Bericht. Also da sind dann Das ist dann die Ausbreitung aus der humanitären, aus dem humanitären Hilfesektor, ne? Hier, das ist aus 2019, aber das ist noch der alte Klimabericht, deswegen ist nicht so geil. Das, hier haben wir eine Studie von Greenpeace und IPCC, dass wir von 2008 bis 2015 schon 110 Millionen Menschen hatten, die wegen Klimaursachen ihre Heimat verlassen mussten. Hier haben wir eine Hitzewellenprognose, was zwischen 31 und 50 passiert und wo auf dem Planeten passiert, wo wir Ressourcenknappheit haben, wo wir Dürre kriegen werden. Und dann bezieht sich daraus, und das ist dann das Letzte, die, was passiert
denn? Ein Hitzensommer, so wie 2003, wird es zum ersten Mal, den es zum ersten Mal gab, wird es Berechnungen zufolge zwischen 2031 und 2050 dreimal geben.
Genau, und dann kommt die Frage, was passiert, wenn gewisse Bereiche auf diesem Planeten, die sowieso wirtschaftlich unterentwickelt sind, und das siehst du in diesen UNO, also in diesen in den Prognosen von der UNO-Flüchtlingshilfe. Was passiert, wenn so viel Dürre ist, wenn so viel Flut kommt, wenn so viel dies ist und so viel jenes ist und nichts mehr wächst? Was machen die Menschen dann?
Sterben.
Sterben sie oder versuchen sie noch irgendwo hinzukommen?
Ja, aber sie werden sterben, wahrscheinlich, zum großen Teil.
Ja, bedauerlich. Ja.
Also,
ja.
So traurig das klingt, aber leider wird das passieren, unter Umständen. Und die Fluchtanträge, ich meine, Flucht funktioniert ja nicht mit, du musst jetzt gehen und du bist sofort angekommen, sondern du hast Ländergrenzen zu durchschreiten. Und das ist ja jetzt schon eine Katastrophe. Das ist ja jetzt schon katastrophal. Und das wird eine Menge Menschenleben kosten, Alter. Ne? Also wird das wird eine Katastrophe. Das wird eine absolute Katastrophe.
Ja.
Crazy. Cray fucking sie.
Hier ist übrigens darauf, worauf man sich die Leute beziehen. Das ist dann nicht der siebte, sondern das ist der sechste, die sechste Aussage, das ist Impacts Adaptions. Da wird dann zumindest im Groben versucht zu erklären, was denn die Auswirkungen sein könnten. Und man muss ja ganz realistischerweise sagen, dass die Auswirkungen, die prognostiziert worden sind, bislang sehr viel schlimmer eingetreten sind. Also, und wir befinden uns, der Weg, auf dem wir derzeit sind, das ist der wurde in vielen Fällen noch nicht mal prognostiziert, 2018. Da haben die gesagt, so, ja, das maximal das, wir sind drüber. Und da muss man sich Gedanken machen, was machen wir als Menschheit dagegen? Wo ist unsere Antwort, wenn wir das alles wissen?
Ja, also ich bin zu zynisch für diese Scheiße, ne? Also nochmal, ich bin zu überzeugt davon, dass der Mensch nicht die Lösung ist, sondern dass der Mensch das Problem ist, dass durch den Klimawandel...
Ach, sowieso.
Dass
der Klimawandel Menschen gemacht ist, ich glaube, da einigen sich alle hoffentlich drauf. Ne?
Naja, also, fast alle, außer ein gallisches Dorf in der AfD.
In der AfD, ja, in Südthüringen, die wollen das nicht. Ich glaube auch, dass sehr viel passieren muss, bis wir das tun, was wir tun müssen. Aber ich glaube auch, dass der Mensch ist immer so ein bisschen so, wie ich war, als ich Hausaufgaben machen musste. Ne? Immer auf den letzten Drücker. Und das Problem ist, dass das bei der Klimakatastrophe nicht funktioniert. Und dann, und dann stellt man sich die Systemfrage irgendwann. Ne? Also die muss man sich stellen. Ob die Art und Weise unserer Republik das Ganze überhaupt ermöglichen kann. Verstehst du? Mhm. Für gewisse Änderungen braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Im Bundestag. So. Das war's. So, allein damit können wir schon mal sagen, das ist es.
Ich hole mir ein Tütchen für den Adventskalender.
Ja.
Ey, ist ja schon 19.
Ja, ist die letzte Arbeitswoche, Mann.
Ist ja
Oh, das ist hier schon wieder so hart. Das ist, ich glaube, es ist hier schon wieder so eine Kaffeemischung, weißt du, die man isst. So, warte, ich mach mal auf. 19. Ah. Was ist das? Du hattest übrigens recht, es sind getrocknete Aprikosen gewesen.
Ja?
Hast du gelesen auf Twitter?
Nee.
Hat jemand geschrieben, dass du recht hattest und ich nicht.
Ja, ich weiß, was es ist.
Was ist das hier? Sind das wieder Rosinen? Karl, was hast du? Hast du 19 offen?
Ich habe 19 offen, ja. Und ich weiß auch, was es ist, weil wir das erst letztens hatten. Du kommst nie drauf.
Mega lecker. Ja.
Ein krasses Superfood.
Was ist das?
Das sind Goji-Beeren.
Goji-Beeren? Wäre ich wirklich nicht drauf gekommen, du hast recht.
Ja.
Mega geil.
Weißt du, warum ich die gekauft habe?
Warum?
Weil die Goji-Beere Wolfsbeere heißt.
Und du so ein Wolfsfan bist?
Naja, Hundefan, ne? Lithium Barbarum. Die Wolfsbeere. Richtig geil, ne?
Ja, total. Mach mal deinen Kaffeekalender auf.
Mach du, ach so, du hast ja keine Dinger mehr, ne?
Ich hab meinen einen entsorgt. Ich hab meinen einen entsorgt, so ganz ehrlich, Alter.
Übrigens, die Veganis da drauf, Wolfsbeeren sind ultra geil für Eisen. Gerade für die weiblichen Veganis da draußen, was ja sowieso die allermeisten sind. Man braucht ja sehr viel mehr Eisen als Frau. Und da sind Wolfsbeeren sensationell.
Wo ist denn die 19 in meinem Koro-Kalender? Digga.
I do got the coffee.
Okay. Auf hier! Mach auf!
Es ist ein Guatemala La Cascada Estate.
Wow, 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 wow. Alter, dann halbe Fremdsprachenkenntnisse wieder hier.
Ja, ja. Ich spreche keine einzige Fremdsprache von die man benötigen würde.
Except for the Jörg Sprave English.
Jörg Sprave English, I speak very well, yes.
So,
crunchy,
now for my English-speaking
audience. Germany is im Arsch and there will be horden of plünderers that I will defend my property from. Bis zur Armbrust.
And this is the frei erwerbliche Repetierspannarmbrust.
This is a Klappmachete. Let me show you its features. Goji-Bären.
Also ich hatte jetzt crunchy Mandelmus drin mit Mandelstücken.
Hast du denn eigentlich schon irgendeinen von den Musen jetzt mal in der Küche verwendet?
Nee. Ich sammle die hier gerade, damit ich die alle mit so einem kleinen Tablett, damit ich die alle mit so einem kleinen Tablett rüberbringen kann. Also.
Ja. Den Agatha einfach gegeben und gesagt, koch mal was raus. Mach mal was. Wie viel sind da eigentlich drin in so einer Packung?
Oh, das ist nicht viel. Das sind pro Portion 50 Gramm.
Das ist eine ganze Menge.
Ja, klar, das wird reichen, klar. Aber es reicht gerade so, wie so eine Praline für meine Sucht reicht von Niederegger.
Ja, ja.
Wo sind jetzt hier die 19? 19, oben rechts. Bitte, Mann, bitte Marzipan, bitte Marzipan. Ah! Oh mein Gott, es ist Marzipan! Gott sei Dank.
Die Götter Niederegger-Götter haben mich erhört.
Ich habe Double Shock. Ich hab Marzipan.
Double Chalk.
Niederegger Marzipan ist einfach das beste Marzipan.
Marzipan.
Marzipan. Ich lieb's.
Oi, oi, oi.
Ich liebe es. Wundervoll. So, während wir geschmacklich in alle möglichen kulinarischen Richtungen
yes.
wird trotzdem noch das dunkle Zentrum der Galaxie befragt. Der mystische Bereich unserer, wie sagt man, unserer Welt.
Unseres kleinen Astro-Podcasts.
Der Astro, Alman Arabica, Astro-Podcast. Rufen Sie an, 0900.
0900 666 666 und ihr kriegt alle Fragen beantwortet, die ihr wollt.
Hm. Und auch noch ein erotisches Gestöhne, je nachdem. Erotisches Gestöhne.
Man muss sich vorher entscheiden. Man wird dann in so eine automatische.
Drücken Sie die 1 für die Zukunft und die 2 für einen geilen Fick. Und die 3 für einen zukünftigen geilen Fick.
Geilen Fick.
Apropos geile Fickerei. Karl.
Ja.
Jetzt triff mich mal mit deiner fickrigen Frage.
Hier. Alter, ich hab die Frage für heute. Ist eine der Fragen, die ich schon seit Tag 1 stellen wollte, aber mich nie getraut habe. Seit gestern jedoch weiß, okay, man kann sie stellen. Wir werden auch eine Antwort bekommen. Und zwar.
Klar. Eine, die Wahrheit.
Die Wahrheit werden wir bekommen.
Klar.
Jetzt ist es so, dass ich.
Trau dich.
Angst habe vorm Rechtsruck. Und der Rechtsruck, der passiert ja derzeit. Und jetzt frage ich mich, ob der derzeit herrschende Rechtsruck dazu führt, dass die OG-Nazis vom Mond wieder zurück auf die Erde kommen. Und deswegen meine Frage, sind die Nazis in der Vergangenheit auf den Mond? Existieren sie und bereiten die Übernahme in der Gegenwart? Und oder
kommen sie in der Zukunft?
Kommen sie in der Zukunft, genau. Und wenn ja, wann? Und was passiert?
Da unterscheidet sich unsere Weltanschauung von der des Mainstream-Schafs da draußen. Wir wissen die Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit. Aber natürlich werde ich die Karten fragen. Ich gehe davon aus, du würdest sehen, wie die von rechts ziehen.
Na, selbstverständlich. Das macht ja Sinn. Na
ja, klar. Gut. Dann schauen wir
mal. Naja, vollkommen klar.
8 der Kelche. Das ist ja interessant. Die Kelche sind ja interessant. 8 der Kelche. So. In der Vergangenheit. Ja. Also die Antwort ist ganz klar. Die Nazis wussten, dass sie im Rahmen ihrer Existenz in Europa den Absprung nicht schafften.
Ja.
Und sind dann haben sich ein neues Ziel gesetzt und das war der Mond. Sie sind auf dem Mond.
Na klar.
Sie sind auf der dunklen Seite des Mondes und haben sich, lass mich ganz kurz nach in mein Innerstes hören, eine Hakenkreuz-Basis auf dem Mond gebaut.
Ja, ja. Aber das ist klar.
Ja. Das ist klar. Ja. So. Gucken wir mal in der Gegenwart. Okay. Es ist die Kraft.
Vorbereitung.
Die Karte heißt Kraft.
Ja. Ich wusste es.
Oh, krass. Ich habe die Karte tatsächlich noch nicht gesehen. Die Kraft auf dem Kopf allerdings. Und auf dem Kopf bedeutet die Kraft Schwäche.
Ja.
Aktuell sind die Nazis auf dem Mond, aber durch die limitierten Ressourcen vor Ort können sie sich keine Reintegration auf dem Planeten Erde vorstellen. Sie vegetieren da vor sich hin und suchen eine Lösung für ihr interstellares Übernahmeprojekt. Also sie sind da, aber sie sind uns aktuell keine Gefahr.
Sind derzeit noch zu schwach. Ja. Sehr gut.
Jetzt gucken wir mal, wie das in der Zukunft aussieht.
Eieiei.
10 der Stäbe. 10 der Stäbe. Okay. Oh mein Gott. Die 10 der Stäbe bedeutet Burnout. Obwohl, nee. Oh nein! Oh Gott! Nein! Die 10 der Stäbe ist nicht Burnout. Die 10 der Stäbe ist auf dem Kopf und das bedeutet Kraft und Stärke. Oh Gott, Karl, sie kommen. Sie werden kommen.
Oh nein.
In Zukunft Werden die Mondnazis die Kraft und Stärke haben, die Reintegration, die Kolonisierung des Planeten Erde wieder aufzunehmen, und sie werden kommen. Sie werden kommen, sie werden auf ihren interstellaren Nazi-Schiffen werden sie kommen und den Planeten Erde angreifen.
Oh nein.
Es ist wahr. Es ist wahr. Sie haben jetzt keine Kraft, aber sie haben in Zukunft die Kraft. 10 der Stäbe auf dem Kopf bedeutet Kraft und Stärke. Karl. Die Nazis. Sie sind wieder da.
Oh, die Nazis. Die sind wieder da. Die echten Nazis werden kommen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob wir das noch erleben.
Ja, mein Gott.
Aber ich denke, ich persönlich denke schon. Ich denke, wir werden noch erleben, wie die Mondnazis in Thüringen landen.
Ja, klar. Wo sollten sie sich... Sie lernen ja auch erstmal da landen, wo sie einen einfachen Eintrittsort haben.
Genau, wo sie dann auch wieder aufgepäppelt werden.
Wo die Bevölkerung sich umschaut und dann sagt, ach schön.
Kennst du diese Urzeitkrebse? Die damals im Yps-Heft waren? So ungefähr muss man die Nazis auch wieder aufpäppeln. Die sind zusammengetrocknet wie kleine Pflaumen.
Und dann kommen die in so Nazi-Wasser.
Und dann kommen die in so Nazi-Wasser. Und das gibt es halt nur in Thüringen. Ne? Da wird sich ein Kamerad finden, der die Mondnazis wieder aufpäppelt.
Ja. Absolut. Gut. Damit ist die heutige Folge eine Completion. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank da draußen für die Zeit, die ihr mit uns verbringt. Wir haben den 19.12. und wir bewegen uns so auf die Zielgerade zu.
Yes.
Das ist jetzt Zielgerade. Die Weihnachtsvorbereitungen gehen so an ihr Limit und jetzt ist Zielgerade angesagt.
Morgen sprechen wir über Jahre, also es sei denn irgendwas ultra krasses passiert, aber morgen sprechen wir über die Influencer-Highlights des Jahres. Also nicht nur Krieg und Zerstörung und Welt geht unter, morgen wieder besinnlich Influencer-Highlights des Jahres.
Genau. Am feinsten. Besinnlich. Wenn Influencer was sind, dann besinnlich.
Ja, richtig.
Bis morgen.